Und so hat zum Beispiel, wie ich euch auch auf dem Zettel da abgedruckt habe, Lessing gesagt, der auch großer Luther-Fan war. Ich lese das da als drittes Zitat. Luther steht bei mir in einer solchen Verehrung, dass es mir alles wohl überlegt, recht lieb ist, einige kleine Mängel an ihm entdeckt zu haben, weil ich in der Tat der Gefahr sonst nahe war, ihn zu vergöttern. Also es ging schon anderen so, dass sie unglaubliche Fans von Luther waren und in der Gefahr waren, eventuell Jesus oder so noch zu vergessen, weil sie so begeistert von Luther waren. Aber ich glaube, dieses Lessing-Zitat, das kann uns helfen. Und ich habe mir auch noch ein paar Fehler von ihm auch angeschaut auf meiner Pilgerreise. Und auf dieser Reise bin ich seinem Charakter und seiner Art auch noch mal ganz nahe gekommen und habe auch noch mal viel entdeckt von dem, was schwierig an ihm war. Wir sind nämlich mit 5 Freunden, und also ich plus 5 Freunde und 6 Mopeds, das waren so kleine 50er Mopeds, von Kassel dann die ganze Reformationsroute eine Woche lang abgefahren und hatten die ganze Zeit nur diese Klamotten an. Ich habe das aber jetzt auch gewaschen und so, also das ist alles wieder in Ordnung. Auf jeden Fall sind wir dort die großen Stationen Eisleben, Mansfeld, Erfurt, Stotternheim, wo er vom Blitz fast getroffen wurde, und natürlich dann am Ende Wittenberg abgefahren, haben da unglaublich viele Sachen erlebt, sozusagen unter dem Motto, so wie es Luther wahrscheinlich auch gemacht hätte, Bibel, Bratwurst und Bier. Das war so unser Motto. Und wir waren dann auch am Ende in der Gaststätte, in der Martin Luther also ständig war, direkt neben seinem Wohnhaus in Wittenberg. Und da hat er auch bis heute noch sehr hohe Schulden, weil er da so viel Bier getrunken hat. Also er hat da, glaube ich, 60 Taler Schulden. Da kann man den Schuldschein auch heute noch sehen. Und der durchschnittliche Mensch, Deutsche der damaligen Zeit, hat also 30 Mal so viel Bier getrunken, wie wir das heute tun, wie der durchschnittliche Deutsche heute. Und da war Luther jetzt auch, glaube ich, keine Ausnahme. Genau, Luther war also eine ziemlich kantige Persönlichkeit. Und ich habe gestern Abend noch mal einiges gelesen in der Biografie von ihm, wo auch so seine letzten Jahre beleuchtet werden. Und da kann man noch mal sehen, dass auch am Ende er immer noch ein ganz schwieriger Typ gewesen ist. Ich glaube, das waren fast seine schwierigsten Jahre. So ganz am Ende, als er weltberühmt war, als alle zu ihm auch hingepilgert sind, um ihn zu sehen und zu hören, da war irgendwie eine Phase, wo er mit sich selber echt Schwierigkeiten hatte. Mit seinen schwindenden Kräften, mit dem, wo es ihm nicht mehr gut ging, mit dem, wo er nicht mehr so konnte, wie er wollte. Und auch besonders mit den Leuten, die nicht so wollten, wie er das wollte. Da hat er richtig Streit gehabt. Da hat er auch richtig gewettert und geflucht auf diese Leute. Und unter anderem, glaube ich, liegt da auch eine Erklärungsvariante für dieses ganze Thema Luther und die Juden. Aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Ich habe auf jeden Fall da sehr interessante Ansätze in der Stadtführung in Wittenberg genau zu diesem Thema auch gehört und bekommen. Naja, also heute vor 500 Jahren. 31.10.1517 um 12 Uhr soll das also passiert sein. Diese bahnbrechende Entdeckung beziehungsweise dieser Mut, diese Tat dieses verrückten kleinen Mönchs. Dieser Tag bringt, könnte man sagen, die ganze Welt ins Rutschen. So wie sie bis dahin bekannt war, dieser Tag hat der Welt ein neues Gesicht gegeben. Und by the way, ich glaube, nach meiner Recherche würde ich behaupten, dass es nicht wirklich so passiert an diesem Tag. Ich glaube nicht, dass die Thesen dort angenagelt worden sind. Ich glaube, das ist mehr so eine Legende. Ich glaube nicht, dass Luther dort um 12 Uhr hingegangen ist, weil das war überhaupt absolut ungewöhnlich, dass ein Professor das selber gemacht hat, sondern hat das der Hausmeister gemacht, aber nicht mal das glaube ich, dass das passiert ist. Das sieht zwar super aus, auch wenn man heute nach Wittenberg kommt, total unglaublich pompös, die Thesen dort an der Eingangstür, aber ich glaube, es gab die 95 Thesen natürlich, aber wir müssen uns jetzt nicht darauf versteifen, dass die dort um 12 Uhr, dass es Peng, Peng, Peng gemacht hat und sie dort waren. Aber auf jeden Fall ging an diesem Tag und um diese Zeit ein Ruck durch diese Ideen, die sich dann in Wittenberg und rundherum innerhalb von 14 Tagen durch ganz Deutschland verbreitet haben, ging ein Ruck durch Deutschland und durch die damalige Welt, wie er noch nicht da gewesen war und wie er alles verändert hat. Ich vielleicht könnte man es so vergleichen. Ich habe gedacht, vielleicht hilft dieses Bild, dass man, um zu verstehen, warum hat die Reformation, warum hat das, was er da aufgeschrieben hat, so eine Kraft, so eine Sprengkraft gehabt. Vielleicht könnte man sagen, über der damaligen Zeit, über der damaligen Gesellschaft und den Menschen, da war wie so ein Meer. Ein Meer aus Benzin, könnte man vielleicht sagen. Eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Sprengkraft, die sozusagen unbewusst, manchen vielleicht auch bewusst, aber den meisten unbewusst sozusagen vorhanden war und da war. Und Luther ist nicht dieses Benzin gewesen, aber Luther hatte den Streichholz und er war so mutig, so unglaublich verrückt und so, wie man es eigentlich nicht macht an der Tankstelle oder so, diesen Streichholz anzuzünden. Und dann kam es zu einer Explosion und genau dazu hat es sozusagen diesen Mann gebraucht, diesen Mutigen. Und das ist seine Rolle in dem, was damals passierte. Aber dass dieses Benzin da war, dass da so etwas war, was die ganze Gesellschaft, sage ich mal, umgetrieben hat, so eine Frage, die Leute nicht in Ruhe gelassen hat, so eine Frage, die überall unterschwellig da war, die Welt gequält hat, das kann man, glaube ich, so sagen und behaupten. Und das finde ich richtig spannend, weil wenn man auf Revolution und irgendwie Reformationen geguckt hat, die unsere Welt verändert haben, dann war da meist so eine Frage. So eine Frage, die Leute nicht in Ruhe gelassen hat, die Leute gequält hat und die alle Gesellschaftsgeschichten irgendwie auch betroffen hat, egal in welchen sozialen in welcher sozialen Schicht, in welchem Milieu sich die Leute befunden hat. Das war so eine Frage, die alle vereint hat. Und so war das zu Luthers Zeit. Das war genau dieser Moment, wo Luther sozusagen dieses Wespennest, diesen See aus Benzin zur Explosion gebracht hat. Mit seinem Mut, mit seiner Frage, diesen letzten Schritt, diese Frage konsequent in der Öffentlichkeit zu stellen. Und in seinen 95 Thesen, würde ich sagen, war die Frage beinhaltet und gleichzeitig auch die Antwort. Und deswegen war das so ein unglaubliches Ereignis. Das ist so ein bisschen meine kurze Erklärung, die ich jetzt geben kann. Aber ich würde euch gerne herausfordern, wir würden uns gerne herausfordern. Karin und ich haben uns überlegt, dass das auch interaktiv sein soll. Weil natürlich sind damals alle in Bewegung gesetzt worden. Und so machen wir das jetzt auch. Nämlich, ich finde die Frage spannend, ja, was ist denn eigentlich heute die Frage? Die Frage, die unterschwellig unsere Welt bewegt. Die Frage, die viele vielleicht unbewusst nur haben und über die man sich vielleicht gar nicht so im Klaren ist, aber die verschiedensten Gesellschaftsschichten und sozialen Schichten eigentlich miteinander verbindet. Ich meine, wir leben in einer super komplexen und extrem ausdifferenzierten Zeit und Gesellschaft mit hohem Individualismus. Deswegen ist das unglaublich schwer, so eine Frage zu finden. Aber vielleicht können wir es mal probieren. Vielleicht hast du, vielleicht haben Sie in Ihrem Alltag, auf Ihrer Arbeit oder in Ihrer Familie so eine Frage. Vielleicht gibt es ein paar Ideen, wo wir Fragen finden können, die vielleicht in so eine Richtung gehen. In eine Richtung, wo wir, ja, also die sozusagen zeigt, was liegt heute an? Was könnte heute die Frage sein, die diesen Sprengstoff beinhaltet? Genau, wir machen einfach mal eine kleine Murmelrunde mit den 2, 3 Nachbarn oder 3, 4 Nachbarn, egal, wer jetzt gerade um Sie oder um dich herum sitzt. Und lass uns doch mal kurz einen Austausch haben. Vielleicht gibt's Ideen in eurer kleinen Gruppe für Fragen, die heute die Gesellschaft bewegen. Und das soll einfach mal so ein offener Austausch sein. Wir werden jetzt nicht gleich alle Fragen besprechen, aber das soll einfach eine Übung sein, dass wir das so mal in den Blick nehmen. Was könnte heute eine Frage sein? Und ich glaube, dass die großen Fragen, die ihr jetzt sammelt, dass diese Fragen alle was mit dem Evangelium zu tun haben. Aber dazu gleich mehr. Okay, also wir haben 3 Minuten Murmelzeit, dass ihr euch umdreht und kurz darüber sprecht. Wo entdeckt ihr Fragen in eurem Leben, in eurem Umfeld, auf eurer Arbeit, im Alltag? Super. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer noch kurz sein Gespräch zu Ende bringen will, kein Problem. Ihr habt noch ein paar Sekunden. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht ein paar Fragen hier aus unserem Think Tank bekommen können hier. So, wer hätte eine Frage, so, die man in einem Satz sagen könnte, die vielleicht in eine Richtung geht, die muss nicht perfekt sein, aber könnte ja ein Ansatz sein. So, jetzt gucken wir mal, ob hier das Mikro auch geht.
Also unsere Frage lautet, wem gehöre ich?
Okay, wem gehöre ich? Danke. Noch mehr. Hier gibt es noch eine Frage.
Wie kommt man in der Gesellschaft zum Wissen über die Ungerechtigkeit auf der Welt, also arme Leute und Umweltkatastrophen, zum Nicht-Einverstanden-Sein damit und dann zum Handeln und gerade die Christen? Wie kriege ich da eine Bewegung hin?
Danke. Hat sich auch noch jemand gemeldet, glaube ich? Oder war das nur meine Wunschvorstellung?
Ja, in einem Satz vielleicht so, wie geht's weiter? Weil wir stehen in vielen Bereichen vor großen Veränderungen.
Mhm. Hier geht's weiter. Hier gibt's noch eine.
Wir hatten so vier Punkte. Das eine, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wer bin ich? Also die Frage nach der Identität und nach dem Sinn des Lebens.
Danke. So, hier hinten geht's noch weiter. Nicht, dass ich hier jemanden verpasst habe.
So. Wie können wir aufhören, unseren Planeten zu zerstören?
Okay, danke. Wie können wir aufhören, unseren Planeten zu zerstören? Habe ich jetzt noch jemanden vergessen mit einer guten, wichtigen Frage? Ich fand, die waren alle richtig gut. Da hinten gibt es noch eine, super. Ich komme mal rum.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der vielleicht so ein bisschen untergeht, aber wie bleibe ich möglichst lange, möglichst jung?
Mhm. Mhm. Super, danke. Wow. Wenn ihr jetzt bei all den Fragen im Hinterkopf gehabt habt, was das Evangelium alles so kann und sagt, dann glaube ich, dass das Evangelium, die gute Botschaft, die Sache mit Jesus super spannend wäre, im Blick auf diese Fragen zu besprechen und zu bedenken. Und das finde ich gut. Ich glaube, wir brauchen diese Fragen, weil wenn wir diese Fragen nicht sammeln und auch finden im Umschauen in unserer Umgebung, dann wird es schwierig für uns, auch Antworten zu geben oder Antworten zu finden bei Jesus, attraktiv zu sein und vielleicht auch etwas zu entzünden. So eine Kraft, so eine Sehnsucht zu entzünden in den Menschen und auch bei uns selbst, die längst da ist. Und auf die Jesus, auf die das Evangelium eine Antwort sein will. Also, ich hätte auch noch eine gehabt, die darüber müsste man, finde ich, auch mal, aber könnte man über all eure Fragen predigen oder reden, Think Tank machen. Was hält? Was hält? Wäre meine Frage noch. Was hält? Wie auch immer, die Frage, die Luther damals gehabt hat und die Menschen gehabt haben, die lautet, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wir haben es eben schon gehört, oder einen barmherzigen Gott. Diese Frage, die ist sozusagen wie so eine Sehnsucht mitten in der Wüste nach frischem Wasser gewesen. Oder wie so ein Benzinsee in der eisigen Kälte, der einfach nur darauf wartet, angezündet zu werden. Und diese Frage ist also heute vor 500 Jahren so heftig aufgebrochen und so krass beantwortet worden, dass das alles verändert hat. Von Wittenberg ging das aus wie eine unglaubliche schnelle Bewegung, alleine was die Informationen und die Infos anging, die damals sich ausgebreitet haben, ist das sagenhaft. Da muss Instagram erstmal mitkommen heute. Historiker und Experten sagen über damals, so wie Karin das eben auch schon gesagt hat, dass also dieser Ausgangspunkt ja, dieser Moment die Welt verändert hat wie wenig anderes. Und man könnte eigentlich sagen, dass die Frage beantwortet worden ist von Luther, von seiner Entdeckung des gnädigen Gottes. Und das war der Moment, wo Gott zu allen Menschen ganz neu, zum Einfachen, zum Volk, zum einfachen Mann, zur einfachen Frau gekommen ist. Wo Menschen ihm wieder begegnen konnten, wo die Liebe Gottes einen neuen Durchbruch gehabt hat bei den einfachen Menschen. Und das hat alles verändert und das war so eine Kraft, die von unten her kam aus dem Volk und was das Volk total erreicht hat, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die damals in der Kirche gelaufen sind, die Menschen einfach nicht erreicht haben. Diese Nachricht von diesem gnädigen Gott, die Antwort auf diese Sehnsucht, auf diese Frage, die hat die Menschen nicht nur im Kopf erreicht, sondern so richtig im Herzen, in ihrem ganzen Dasein. Und sie hat das ganze Leben der Menschen verändert, in allen Lebensbezügen, so richtig ganzheitlich, in den Familien, auf den Arbeitsstellen, in den Städten, in der Gesellschaft, in der Politik. Und ein ganz wichtiges Stichwort ist die Bildung. Die Bildung ist da die bahnbrechende Entdeckung gewesen. Und das war auch das Werkzeug, mit dem Luther so gearbeitet hat. Und ich glaube, dass es Bildung stattgefunden hat auf geistlicher Ebene. Also so in den spirituellen Fragen, in Fragen nach dem Sinn des Lebens und wie mein Zugang zu Gott eigentlich ist. Menschen wurden auf einmal dazu gebildet, selbstständig darüber nachzudenken. Das hat Luther zugelassen und das war die Entdeckung, dass die Leute auf einmal eine persönliche Antwort auf ihre Beziehung zu Gott finden konnten. Auf einmal war ganz viel Nähe möglich. Auf einmal brauchte man da nicht mehr so einen, der vorne hier irgendwie verkleidet stand oder so, um das zu organisieren für die Leute, sondern jeder hatte auf einmal diesen Draht zu Gott und konnte das in seiner Sprache lesen und hören. Also Bildung auf geistlicher Ebene, aber auch Bildung auf geistiger Ebene. Und das war auch absolut entscheidend, weil Luther hat den Menschen die Möglichkeit gegeben und alles, was von Wittenberg damals ausging, selber zu lesen und zu schreiben und zu rechnen. Und das hat damals alles verändert. Man könnte sogar sagen, also eigentlich ein Großteil der Handwerker damals waren Analphabeten. Die konnten nicht lesen, nicht schreiben und nicht rechnen. Und dadurch, dass ihnen das auf einmal zugänglich gemacht wurde, dieses Wissen, und sie nicht dumm gehalten wurden mehr in Wittenberg, dadurch wurden sie unglaublich effektiv und produktiv. Ein Handwerker, ein Schreiner, musste nicht mehr mit Augenmaß abschätzen, wie lang die Balken am Dachstuhl sein sollten. Der musste nicht mehr alles so ungefähr machen, so wie das bis dahin immer gewesen war. Der konnte auf einmal rechnen, der konnte genaue Maße nehmen, der konnte unglaublich effektiv sein, der konnte auch seine Rechnungen ganz anders stellen an seine Kunden und auf einmal war mehr Geld, war mehr Energie, war mehr Kapital da und Deutschland entwickelte sich auf unglaubliche Weise. Und ich glaube, dass wir da stehen, wo wir heute sind, auch als so ein produktives und effektives Land, das ist eigentlich hat da angefangen, und zwar, weil Luther dem einfachen Mann und der einfachen Frau Wissen zugänglich gemacht hat, weil Leute auf einmal eigenständig und emanzipiert wurden. Und wir können also sehen, dass das Evangelium sich in allen Lebensbereichen durchgesetzt hat und bahnbrechende Wirkung gehabt hat. Nicht nur in den Kirchen, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wittenberg hatte ungefähr am Anfang 50 Studenten. Ich bin da gewesen, ist eigentlich eine kleine Stadt, irgendwo im Nirgendwo in Sachsen-Anhalt. Also wenn man da vorher fährt, dann kommt lange nichts, plattes Land. Ich hatte auch eine Panne mit meinem Moped 30 Kilometer vorher und da war keine Hilfe. Musste ADAC kommen und mich bis Wittenberg schleppen. Und da habe ich erst mal gesehen, wie weit das weg ist von allem anderen. Und da waren 50 Leute, man hatte sogar daran gedacht, die Universität zu schließen. Aber mit Melanchthons und Luthers Entdeckung und dem, was dann da passierte, in Wittenberg waren nach kurzer Zeit 3000 Studenten in der Stadt. Obwohl die Stadt nur 1000 Bewohner hatte. Das heißt, die Stadt wurde überschwemmt, es gab gar nicht so viel Wohnung, das war aber den Leuten egal. Die wollten einfach nur Luther hören, die wollten einfach inhalieren, was dieser Mann entdeckt hatte. Und jeder, der irgendwie was auf sich hielt, kam dorthin, um das persönlich zu erleben und zu hören. Und da wurden viele Grenzen gesprengt. Zum Beispiel gab es auch eine lustige Begebenheit, eine interessante Begebenheit. Da gab es eine Familie, die wurde auch von diesem evangelischen Gedanken, von diesem Protestantismus angesteckt, hat den Glauben neu entdeckt. Und die hatten einen Sklaven zu Hause, der war schwarz. Und der war, wie das eben üblich war, sozusagen unterer Mensch. Der war irgendwie gar nicht... Der war, wie das eben im Sklavenhandel war, nicht zu vergleichen mit seinen Herren. Aber diese Herrenfamilie hat gesagt, der ist so intelligent, wir haben das Gefühl, der hat richtig was drauf, wir müssen ihn zu Luther bringen. Und die haben ihn zu Luther gebracht und haben gesagt, kann der vielleicht hier irgendwie studieren? Das war zwar ein unglaublicher Skandal, aber die haben das einfach gemacht, weil da riesige Freiheit war in Wittenberg. Und Luther hat dann gesagt, ja, alles kein Problem, lass den mal hier ein bisschen mit sitzen und so. Und Melanchthon war auch einverstanden. Und dieser schwarze erste Student war so intelligent und so gut, dass er sich so entwickelt hat, dass er der erste Professor wurde. Und ist Professor in Wittenberg gewesen, was vorher und nachher über lange, lange Zeit nicht möglich war. Also auch solche Grenzen wurden damals überschritten. Wittenberg war ein weltberühmter Melting Pot, könnte man sagen. Genau. Was zum Beispiel auch interessant war, war der gemeine Kasten. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das war wie so ein modernes Sozialsystem. Da haben die Leute, die viel Geld hatten in Wittenberg, die Bürger haben da einfach freizügig Geld reingesteckt, was sie übrig hatten, was sie nicht zum Überleben brauchten. Und die wenig hatten oder die mal gerade eine Phase hatten, wo irgendwie wenig war, die konnten daraus etwas bekommen. Also eine unglaublich tolle Art und Weise der Liebe Gottes dort in Wittenberg, die sich so in so einem Sozialsystem gezeigt hat. Es gab viele andere Leute auch neben Luther, zum Beispiel Lukas von Cranach, der war Bürgermeister von Wittenberg, er war Künstler und Apotheker auch gleichzeitig, ganz wichtiger Mann, der auch dazu beigetragen hat, dass das da alles passiert ist. Und natürlich auch Melanchthon, kennt ihr alle diese Namen, aber ich glaube, auf Luther ist es schon wirklich auch angekommen, auf Luthers Art und natürlich auf Gottes Wirken durch Luthers Art. Und genau, Goethe sagt zum Beispiel auch so einen Satz über die Reformation, ziemlich, habe ich euch auch aufgeschrieben auf euren Zetteln. Unter uns gesagt, ist an der ganzen Sache der Reformation nichts interessant als Luthers Charakter. Und es ist auch das Einzige, was einer Menge wirklich imponiert. Alles Übrige ist ein verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur Last fällt. Fand ich ganz lustig, was er so meinte, ja, darauf, das ist eigentlich das, was es dann letzten Endes ausgemacht hat. Und dieser Charakter, dieses Durchhaltende, dieses Streitsüchtige, dieses Polternde, was Luther auch gehabt hat, das hat ihn, glaube ich, befähigt, dass seine Reformpläne nicht in der damaligen katholischen Kirche sozusagen im großen Aktenordner oder im großen Aktenstapel versandet sind. Das hat es nämlich eine ganze Menge gegeben. Es gab eine Menge Reformer, die auch Anträge an die Kirche gestellt haben, so wie Luther das auch gemacht hat. Aber die sind alle nicht zum Durchbruch gekommen, sondern die sind dort verschwunden in großen Aktenstapeln. Aber Luther mit seiner unnachgiebigen, polternden und auch irgendwie unerhörten Art und Weise ist einfach energisch geblieben. Und er ist echt geblieben, authentisch, sich selbst gegenüber, seinem eigenen Frage gegenüber echt geblieben. Also daran hat es gelegen, nicht irgendwie an seinem tollen Aussehen oder so. Nicht das hat ihn damals zum Superstar gemacht, weil toll ausgesehen hat er, glaube ich, nicht. Ja, damit ihr seht, wie ungefähr auch dieser Charakter von Luther sich ausgedrückt hat im Miteinander, habe ich euch einen Brief abgedruckt, den er also an seinen engsten Verbündeten Melanchthon geschrieben hat. Nur damit ihr mal so ein bisschen was vom Umgang untereinander seht, wie Luther so geredet hat und wie er so gewesen ist. Den Brief, den findet, der ist gar nicht so berühmt, obwohl ich finde, der hat es eigentlich verdient, ganz berühmt zu sein. Ganz hinten steht er. Brief an Philipp Melanchthon von 1530, das war so das Jahr, wo Melanchthon in Augsburg das Augsburger Bekenntnis vom Reichstag verlesen hat. Also eigentlich ein spätes Jahr der Reformation, aber auch ein ganz wichtiges Jahr. Und da geht es Melanchthon richtig schlecht. Er macht sich Sorgen, er zerbricht sich den Kopf, so wie das eben seine Art war. Er war so ein echter Bedenkenträger, immer schon gewesen. Und er weiß nicht, ob das alles noch klappt und ob das so weitergehen kann und so. Und er kann nicht schlafen nachts. Und dann schreibt Luther ihm diesen Brief. Deine elenden Sorgen, von denen du verzehrt wirst, hasse ich von Herzen. Dass sie in deinem Herzen regieren, ist nicht der großen Sache, sondern unseres großen Unglaubens Schuld. Was marterst du dich selbst denn so ohne Unterlass? Ist die Sache falsch, so lass sie uns widerrufen. Ist sie aber wahr, warum machen wir Gott in so großen Verheißungen zum Lügner, da er uns doch heißt, müßig sein und ruhig schlafen? Wirf deine Sorgen auf den Herrn, sagt er. Und der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Redet er denn solche Worte in den Wind oder wirft ihr sie den wilden Tieren vor? Als ob du mit deinen unnützen Sorgen etwas ausrichten könntest. Was kann denn der Teufel mehr tun, als dass er uns töte? Was noch? Ich beschwöre dich, der du doch sonst in allen Sachen kämpfst, kämpfe auch gegen dich selbst, deinen größten Feind. Der du dem Teufel so viele Waffen reichst. Christus ist für unsere Sünden einmal gestorben. Aber für die Gerechtigkeit und Wahrheit wird er nicht sterben, sondern er lebt und regiert. Ich bete wahrlich mit Fleiß für dich und es tut mir weh, dass du unverbesserlicher Sorgenblutegel meine Gebete so vergeblich machst. Ich wenigstens bin, was die Sache angeht, nicht sonderlich beunruhigt. Vielmehr besserer Hoffnung, als ich zu sein gehofft hatte. Mächtig ist Gott, die Toten zu erwecken. Mächtig ist er auch, seine Sache, wenn sie gleich fällt, zu erhalten. Wenn sie gefallen ist, wieder aufzurichten und wenn sie steht, fortzuführen. Dein Martin Luther. Das ist Luther gewesen und so ist er nicht nur mit anderen Leuten knallhart und klar umgegangen, sondern auch mit sich selbst. Und das ist auch der Grund, warum ihn diese Frage so unglaublich gequält hat und warum diese Frage in ihm so eine Kraft entwickelt hat, weil er alles daran gesetzt hat, diesen gnädigen Gott zu finden. Alles. Und dabei hat er sich selber nicht verschont. Dabei hat er all seine Kraft und seine Anstrengung investiert. Und wir haben das eben in der Zelle da gesehen, wie er sich da zermartert und gequält hat. Er hat all das getan, was ein richtig guter Katholik zur damaligen Zeit getan hat. Er ist zum Beispiel ins Kloster gegangen. Das war schon mal der oberste Einstieg, den man finden konnte, um Gott zu gefallen. Er hat im Kloster unglaublich viel gebetet. Da gab es zum Beispiel die Stundengebete, die fingen mitten in der Nacht an und gingen den ganzen Tag über. Und diese Stundengebete, die dienten sozusagen dazu, Gott irgendwie wohlzustimmen, Buße zu tun für seine Sünden und sich die Ewigkeit etwas näher ranzuholen, zu verdienen. Weil das war das, was ihn eigentlich so gequält hat. Die Frage, wo er eigentlich die Ewigkeit verbringt und wie es eigentlich mit ihm und dem Himmel steht. Das hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Aber auch all seine Bemühungen haben ihm da keinen Frieden gebracht. Er hat sich weiter gequält und er ist wackelig geblieben. Er hatte diese Hoffnung, aber die war so wackelig und brüchig und das wollte er nicht akzeptieren. Deswegen hat er an dieser Stelle immer weiter gekämpft und sich weiter gequält. Seine Mitmönche haben zum Beispiel über ihn gesagt, er will 12 Kegel treffen, obwohl nur 9 dastehen. So ist Luther gewesen. Das ist ein interessantes Zitat. Er will dort 12 Kegel treffen, wo nur 9 dastehen. So sehr hat er daran gearbeitet, Gott zu gefallen. So heftig hat er trainiert. Und so hat er sozusagen gespielt als Kegler. Wie als wenn er 12 treffen wollte, obwohl nur 9 möglich gewesen sind. So doll hat er sich angestrengt, alles gegeben. Aber er ist nicht zu seinem Ziel gekommen. Und so liest er eine Menge Bibelstellen, zigmal, er kannte sich unglaublich gut in der Bibel aus, auf der Suche nach der Antwort auf seine brennende Frage. Und er hat auch schon Vorlesungen gegeben zu der Zeit, Römerbrief-Vorlesung. Und man könnte so ein bisschen sagen, es war so, als würde er vorm Wurstregal stehen, um Wurst zu kaufen, aber er sieht die Wurst nicht. So ein bisschen muss das gewesen sein, weil diese ganzen Römerbrieftexte, die waren ihm sozusagen direkt vor Augen, aber die Schuppen sind nicht von seinen Augen gefallen. Bis zu diesem einen Tag dort in Wittenberg, in diesem Haus, wo er auch später dann mit seiner Familie gewohnt hat. Er hatte ja eine riesige Großfamilie später, wo sie noch viele Leute aufgenommen haben und so. In diesem Haus hat er dann so sein Turmerlebnis. Und das Turmerlebnis besteht eben, dieser springende Punkt, diese reformatorische Wende, die lag im Römerbrief, in Römer 1, Vers 17. Römer 1, Vers 17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Darum ging es. Also um die Gerechtigkeit Gottes. Das war das, was ihn so gequält und umgetrieben hat. Dieser Wort, dieser Begriff. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. In Habakuk 2, Vers 4. Das ist dieser Vers, den ihn so umgetrieben hat und den er einfach nicht knacken konnte, weil er diese Gerechtigkeit Gottes nie erfüllen konnte, die er von Gott gefordert sah. Das hat er einfach nicht geschafft und das hat ihn fertig gemacht. Und dann, nachdem er diesen Text wahrscheinlich hunderte Mal gelesen hat, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und ihm wird klar, ich habe es ja die ganze Zeit gelesen sozusagen. Ich stehe die ganze Zeit wieder wie vom Wurstregal, will doch nur die Wurst, aber ich finde sie nicht. Und ihm wird klar, die Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist, die kann ich mir nicht verdienen. Die werde ich mir niemals verdienen können. Das ist einfach nur verrückt, was ich bisher mit meinem Leben angefangen habe. Nein, diese Gerechtigkeit, die hat Gott schon längst erarbeitet. Die hat Gott schon erwirkt und die muss ich mir nicht erarbeiten, sondern die wird mir zugeeignet. Er schenkt sie mir. Und das fällt ihm dort oben in Wittenberg, da im sogenannten Schwarzen Kloster, in seinem späteren Wohnhaus, wie Schuppen von den Augen. Und er merkt, dass er sich geirrt hat in all seinen Anstrengungen. Und dass alle anderen um ihn herum auch dafür blind gewesen sind. Und er hat die Antwort vor sich, dort schwarz auf weiß stehen. Und dann geht es weiter im Römerbrief, unglaublich herrliche Kapitel, zum Beispiel in Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Gottes Ansprüche sind im Kreuz verwandelt in ein Geschenk, das er Luther und auch dir und mir aneignet, dass er uns aneignet. Gottes Gerechtigkeit, der wir scheinbar gerecht werden müssen, wird zur Gerechtigkeit, mit der er uns gerecht macht. Das ist der unglaubliche Tausch, der in diesem Moment stattfindet. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich dir auch ganz persönlich. Und ich glaube, das ist das Einzigste und das Schönste, was es gibt, um uns die Nähe Gottes zu schenken. Immer wieder neu und auch jetzt heute Abend, wo wir das feiern, was Luther entdeckt hat. Die Nähe Gottes, die schenkt er dir. Die kannst du dir nicht erarbeiten. Das wäre auch wahnwitzig und verrückt, wenn du es versuchen würdest. Würde dich und Gott lächerlich machen. Die kannst du dir nur von ihm schenken lassen. Und das ist ein richtig wichtiger Lehrsatz. Ich glaube, den sollten wir uns alle eintätowieren lassen. Aber noch viel wichtiger, dass er uns ganz im Herzen erreicht. Dass er sich ausbreitet in deinem ganzen Leben, so wie damals in Wittenberg. Dass er alle Bereiche verändert. Du bist beschenkt von Gott. Und das soll sich ausbreiten in deinem Alltag, in allen Begegnungen, die du mit Menschen hast, in deinem Denken über dich selbst, in deinem Denken über Gott. Gott will dir nah sein. Seine Liebe erreicht dich ganz. Lass dein Leben so ein kleines Wittenberg werden, so eine Wunderstadt, wo die Liebe die ganze Stadt, dein ganzes Leben, die ganze Region und das Land drumherum und die Welt verändert. Deine Welt kann verändert werden. Angetrieben von der Kraft Gottes, die nichts zurückhält, sondern alles schenkt. Sola gratia, alles auf eine Karte, alles auf die Karte Gnade. Seine Gnade allein genügt. Er ist für dich den ganzen Weg gegangen. Und das würde er auch nochmal machen. Das reut ihn nicht. Das hat sich gelohnt. Lass es dir einfach gefallen. Lass es dir schenken. Er hängt am Kreuz für dich mit ausgebreiteten Armen und das markiert den ganzen Weg, den er für dich gegangen ist. Und da beschenkt er dich so, wie es dir nie wieder passieren kann. So, wie es dir nirgendwo anders auf der Welt passiert. Und ich bitte dich, egal wie lange du schon glaubst oder wie guter Christ du bist, wie geübt du darin bist, mit der Gnade umzugehen, lass es dir nochmal neu schenken. Tu bitte bloß nicht so, als hättest du das in der Tasche. Tu bitte bloß nicht so, als könntest du dieses Wunder verwalten. Nein, das muss immer wieder neu geschenkt sein. Also ich fordere dich heraus, dir dieses lutherische Gnadenverständnis so richtig tief ins Herz zu schreiben und alle anderen Anstrengungen, die du vielleicht in deiner Frömmigkeit versuchst oder schon versucht hast oder noch vorhast, zu legen und zu sagen, sola gratia. Er allein beschenkt mich. Und alles, was das sola gratia trübt, das muss zumindest heute mal und hoffentlich auch in nächster Zeit stillschweigen. Und dazu gehört manchmal auch unsere Frömmigkeit. Die kann sich ganz schön leicht auch zwischen dieses sola gratia und uns schieben. Wenn wir denken, ja genau, da müssen wir auch noch ja zu sagen, zu dieser Liebe Gottes. Und da sollten wir jetzt möglichst alle vor zum Kreuz kommen und das auch bekennen. Nee, lass uns das mal jetzt einen Moment beiseite schieben, okay? Lass uns jetzt mal gar nichts tun, sondern das einfach genießen. Und wir hören dazu auch ein Instrumentalstück. Darauf freue ich mich, lasst uns mal diesen lutherischen Moment, sola gratia, er beschenkt dich und du darfst es einfach passieren lassen, wirken lassen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns ganz beschenkst. Und dass du das einfach tust, weil du das willst. Nicht, weil wir das gewollt haben oder weil wir das erwirkt haben oder irgendwas dazu getan haben oder tun könnten oder in Zukunft tun könnten. Nein, das passiert einfach, weil du das willst. Du hast es dir überlegt, uns zu lieben. Und dafür danke ich dir. Danke, dass das so ist. Und ich glaube, diese Wahrheit kann unser ganzes Leben verändern in allen Bezügen. Danke, dass wir das heute neu hören und denken und fühlen können. Danke, dass du uns so liebst.